Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die erste Zwangsjacke gibt es da auch. Also angeblich die erste. Und lauter so ganz winzige Detailsachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber die richtig wichtig sind, um eine Vorstellung zu bilden. Ja, und was ich auch in guter Erinnerung habe, ist zum Beispiel das Schwarze Museum in Paris. Das ist das Polizeimuseum. Da gibt es Leute, da gibt es Beamte, Polizeibeamte, die früher Straßendienst meistens in der Kriminalpolizei geleistet haben und dann dort sich einfach um die Geschichte der Pariser Polizei kümmern. Da gibt es sehr schöne Einzelstücke, Mordwerkzeuge und sowas. Das ist allerdings nicht für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Man muss sich so ein bisschen anmelden. Dann darf man da rein. Es dürfen auch nicht so viele Leute am Tag rein. Ich denke, es ist so auf 100 begrenzt oder sowas. Aber sehr schön. Haben auch eine schöne Website. Die findet man, die ist auch ausnahmsweise für französische Verhältnisse. Da ist auch ein bisschen Englisch noch dabei. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass es eigentlich auch eine dumme Idee war, hat sich dann in der Arbeit an dem Buch rausgestellt, mit einem ganz schlechten Französisch. Ich hatte mal drei Jahre Französisch in der Schule und ich musste da keine gute Note haben. Das reichte einfach da so mitzuschwimmen. Dann ein Buch zu schreiben über Paris 1805, wo es dann eben eine Menge Material gibt, das einfach in Französisch verfasst wurde. Und da hat mir oft der Kopf geraucht und ich habe mittlerweile 4 französische Wörterbücher zu Hause, die alle mit der Recherche an dem Buch zu tun haben. Und wer sich ein bisschen mit Sprache auskennt, weiß dann auch, dass sich Sprache natürlich verändert. Und wenn man so Quellen aus der Zeit liest, das ist dann natürlich Sprache aus dem 18. Jahrhundert oder Beginn des 19. Jahrhunderts, die dann mit dem normalen Französisch, was eben in einem Wörterbuch oder in einem Lexikon aufgearbeitet wird, teilweise gar nichts mehr zu tun hat. Also man sitzt dann auch manchmal da und ruft irgendwelche Bekannten an, die dann wieder weitere Bekannte anrufen und sagen, ja, das könnte dieses oder jenes bedeuten, weil man einfach einen Text nicht entschlüsseln kann, weil bestimmte Begriffe nicht wirklich zuzuordnen sind. Was auch ein schöner, wirklich ganz toller Nebeneffekt ist bei der Recherche an dem historischen Roman, sind so Details, die einfach hängen bleiben. Die sind für den Roman nicht wichtig oder so. Sie können auch nicht jedes Detail einbauen, aber die dann so ganz kurios sind. Zum Beispiel, können Sie sich vorstellen, wie man das früher mit Zahnersatz gemacht hat? Haben Sie irgendeine Idee? Hat irgendjemand eine Idee, wie man früher Zahnersatz gebaut hat oder wie man dazu kam? Okay, Sie? Nee? Man hat tatsächlich, also entweder Zähne aus Leichen ausgebrochen, aus frischen Leichen, oder arme Leute haben ihre Zähne verkauft und die wurden dann an so einer Art Silberspange zusammengefügt und naja, so ähnlich wie unsere Dritten heutzutage dann auch in den Mund geschoben und angepasst so ein bisschen. Aber das sind schon so grausige Sachen. Oder zum Beispiel, es gab diesen berühmten Friedhof, das ist der Friedhof Le Innocent in Paris, den gibt es nicht mehr. Auf dem haben wahrscheinlich 3 Millionen Leute gelegen, auf einem Areal ungefähr so groß wie 2 Fußballfelder, ein bisschen kleiner. Da stand auch noch eine mittelgroße Kapelle drauf. Man muss sehen, der ist wahrscheinlich schon fast von der Gründung der Stadt angelegt worden. Und der war, als man ihn aufgelöst hat, 4 Meter über dem Straßenniveau der Straßen, der Gassen rundherum. Ne? Und man hat die Leichen dort dann irgendwann, weil es auch klar war, es war dann Ende des 18. Jahrhunderts, noch kurz vor der Revolution, weil auch klar wurde, dass das wahrscheinlich ein hygienisches Problem ist, hat man dann in Nacht- und Nebelaktionen von Soldaten die Gräber ausheben lassen und die Leichen auf so Karren durch Paris gefahren. Wobei es dann dann die Skelette halt durch Schächte in die in die früheren Bergwerke am Montmartre, einfach in die Schächte reingeworfen. Was man sich natürlich vorstellen kann, ist, die machen das im Dunkeln, da war das jetzt noch nichts mit Straßenbeleuchtung oder so, die hatten noch ein paar Leute mit Fackeln dabei, die haben ihre Karren sehr hoch beladen und es gab da zwei Straßen, die waren dann berühmt als die Schädelstraßen, weil natürlich die Leute dann von den Karren eine Menge verloren haben. Also es gab dann so, es dauerte 3-4 Jahre, da gab es einige Straßen, da musste man vorsichtig sein, um nicht einfach über den Schädel zu stolpern, weil die dort in Massen von den Karren gefallen sind und niemand hat die weggeräumt. Oder zum Beispiel, was so Details sind, die es zum Beispiel auch nicht in das Buch geschafft haben, es gab ein Kommando, das aus Soldaten beziehungsweise dann auch so ein bisschen zwangsrekrutierte arme Leute, die nach dem ersten Frost so die Obdachlosen von der Straße sammeln mussten, die da erfroren sind. Niemand hat sich darum gekümmert, aber die mussten so ein bisschen von der Straße. Das sind so Sachen, das sind so Details, die findet man in ganz obskuren Büchern, die man dann gar nicht bezahlen kann. Also dafür muss man dann irgendjemanden haben, der das, oder jemanden kennen, der vielleicht jemanden kennt, der das Buch hat, der dann ein paar Kopien draus machen kann. Oder man behilft sich halt, wir haben ja hier die deutsche Bücherei, da gibt es auch extrem gebildete Spezialisten, die man anrufen kann und kann sagen, hätten Sie was über das Friedhofswesen in Frankreich, speziell in Paris, so Mitte des 18. Jahrhunderts bis Anfang des 19. Jahrhunderts, und da ist dann jemand an der anderen Seite und sagt, ich frage mal meine Kollegin, ich glaube, ihr fällt da jemand ein. Und so funktioniert das. Es war ganz, ganz grandios. Also da muss ich auch nochmal ein großes Dank an die Leute von der Deutschen Nationalbibliothek geben, weil ich war damals einfach, als ich das Buch angefangen habe zu recherchieren und daran zu arbeiten, war es weder berühmt noch irgendwas und hatte da auch noch keinen Verlagsvertrag oder sowas, sondern war es einfach irgendjemand, der angerufen hat, hat gesagt, ich arbeite gerade an dem Buch. Ich kann euch auch nicht sagen, ob es jemals fertig wird oder ob das wichtig wird oder irgendwie sowas. Haben die sich überhaupt nicht dran geschert. Da waren die dabei und haben geholfen. So, das war ein bisschen, habe ich ein bisschen erzählt. Wenn Sie Fragen haben, gerne. Hat irgendjemand eine Frage? Möchte irgendjemand was wissen? Schreibt irgendjemand von Ihnen selbst? Niemand? Wir sind jetzt auf der Buchmesse und wir haben eine Veranstaltung. Da sitzt kein anderer Autor darunter. Das glaube ich nicht. Okay, dann, dann erzähle ich vielleicht noch ein bisschen was darüber, worum es in dem Buch geht. Es geht nämlich um eine Ermittlung in einer Mordserie und es gibt natürlich den Detektiv, das ist in meinem Fall ein Mann namens Louis Marin, der auch wirklich gelebt hat, und sein Partner, sein etwas widerwilliger Ermittlungspartner, ist der berühmt-berüchtigte Marquis de Sade, von dem vielleicht doch schon 2 bis 5 Leute was gehört haben, und der wirklich ganz wahrscheinlich ein ganz furchtbar eitler Sack war, wie man das so sagt, im wahren Leben. Es gibt so Briefwechsel, den er mit seinen, also es gibt nicht so wirklich privaten Briefwechsel, aber den er so mit so Geschäftsführer, also mit Geschäftspartnern oder mit seinem, ein großer Teil von dem, was überliefert ist, hat er mit seinem Notar beziehungsweise mit seinem Anwalt, davon ist ein großer Teil überliefert, und das ist ganz schön, wenn man das so liest, das ist schon ganz schön. Der war jemand, der die Leute angetrieben hat, so nach, und der nie zufrieden war. Sie hat ständig gesagt, sie haben nicht genug getan, sie mögen mich nicht mehr, aber ich bezahle sie, bitte tun sie mehr. Und er hat ja auch lange Zeit im Knast verbracht, insgesamt fast 30 Jahre seines Lebens. Und seine spätere Ex-Frau hat geschrieben, hat über diese letzte, längere Knastzeit geschrieben, er lebte von dem Geld, was er im Knast gebraucht hat. Hätte er außerhalb wie ein Fürst leben können. Er hatte im Knast 2 Diener. Sein Essen wurde angeliefert aus so einer Art Restaurant. Also da gab es jemanden, der hätte, da gab es einen Koch, der hat sich auch nicht von jedem Koch bekochen lassen. Ne? Dafür musste man die Knastwärter bestechen, dass das auch dort reinkommt, dass das auch reingelassen wird. Der hätte eine 2-Zimmer-Zelle, muss man mal so sagen, ne? Mit einem Bett, über das er sich auch beschwert hat, dass dort auch irgendwie so die Diener und die Knastschließer ihm nicht oft genug neues Bettzeug bringen, beziehungsweise das aufschütteln. Ne? Und er war ja auch ein Hochadeliger, man merkt das schon, also dass der Junge da schon gewisse Ansprüche hatte. Ja, und im in meinem Buch ist er halt ein alter Mann, ermittelt ein bisschen zurückhaltend, also ein bisschen ungern in einer, wird sozusagen gezwungen, in einer Mordserie zu ermitteln, zusammen mit dem Louis Marais. Ja, und da geht's halt um die Frage, gibt es eine satanistische Verschwörung in Paris, die ganz mächtig ist und als Geheimorganisation die französische Politik versucht zu steuern. Verschwörungstheorien ist ein großes Thema, finde ich, weil wir haben ja hinten um die Ecke ja irgendwo in der anderen Halle so Leute sitzen, die das so zu ihrem Job gemacht haben, Verschwörungstheorien zu verbreiten. Und die Leute fallen auch immer mehr durchs Internet oder so, kann man manchmal auch gar nicht mehr unterscheiden, was ist wahr und was ist nicht. So Stichwort Fake News. Und Fake News gab es damals schon. Also Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts war so die erste große Blütezeit der Zeitungen. Und zu manchen Zeiten wurden die mehr zensiert und in anderen weniger. Allein in Paris gab es wahrscheinlich 40 Zeitungen. Die meisten davon nur so eine Seite, ungefähr so ein bisschen größer als A4, ganz eng, doppelt bedruckt, wo die Leute die abstrusesten Geschichten und Behauptungen vertrieben haben. Also so sich so richtig zu wehren vor Gericht oder so, war möglich, aber es hat auch Geld gekostet und Zeit. Man hat das dann versucht, durch Duelle zu lösen. Also Journalismus war nicht nur, wie das heute ist. Wir denken an Dennis Yildiz, der jetzt immer noch in Istanbul im Knast sitzt. Damals war das auch risikoreich, ne? Dann konnte man mal schnell zum Duell gefordert werden. Und je nachdem, wen man da beleidigt hat in seinem Artikel, konnte es auch sein, der war ein Soldat oder irgendjemand, der ein bisschen Erfahrung hatte als Journalist. Das sah dann nicht gut aus, ne? Der Junge hatte dann, es konnte sein, dass sein Gegner gut, deswegen haben die Journalisten auch durchaus Fechtunterricht genommen und Schießunterricht, weil ihnen das ab und zu, dass jemand vorbeikam und hat gesagt, du, morgen Frühsanbruch am Bois de Boulogne, das Duell geht auf Pistolen. Jetzt fällt mir eigentlich nicht mehr viel ein. Wenn Sie noch Fragen haben, gerne. Ansonsten danke ich mich ganz herzlich, dass doch noch so viele Leute da waren und zugehört haben. Vielen Dank. Ach ja, was ist natürlich mein Verlag? In der Ecke können Sie das Buch natürlich auch kaufen. Mir ist es auch wichtig, ein bisschen Geld zu verdienen.
Kann ich nur empfehlen. Sieht ein bisschen aus wie beim Lauftreff. Extrem viel Klamotten und Menschen in Strumpfhosen. Das kennt ihr ja vom Laufen. T-Shirt erworben. No Walkers. Das ist Teil meiner Religion. Weil Nordic Walking ist ein Trend, den braucht kein Mensch. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns in Berlin sind sie schon weniger geworden, die Stöckeschleifer. Entweder haben sie es wieder aufgegeben, weil sie festgestellt haben, es ist doch nichts anderes als spazieren gehen. Oder aber sie haben den nächsten Entwicklungsschritt gemacht und sind richtige Läufer geworden. Und der tut doch gar nicht so weh. Also klar tut's weh, aber nicht so doll. Oder einfach zu langsam beim Überqueren der vierspurigen Straße. Und da hat Darwin dann wieder mal recht gehabt. Ja, schön, dass so viele Menschen da sind. Hier sind noch ein paar, aber ihr kennt das ja, anstehen, ne, vorm Dixi beim Marathon, da gewöhnt man sich dran. Genau, Stressdurchfall. Wer läuft Marathon? Okay, das ist jetzt nicht so, Halbmarathon? Ja gut, klar, die Marathonläufer. Wer läuft überhaupt nicht und will sich hier einfach nur aus... Okay, alles klar, ein paar Ehrliche sind auch dabei. Ja, mein Name ist Achim Achilles, natürlich nicht wirklich, ich heiße eigentlich anders, aber das macht überhaupt nichts. Ich bin heute hier als, Spötter nennen mich Läufer, ich mich selber eher Läufer der Schmerzen. Ich wollte heute Morgen ganz früh und von meinem schicken Hotel am Leipziger Hauptbahnhof dann nochmal so richtig schön durch die Gang und habe dann aber festgestellt, es ist zu früh, es ist zu kalt und habe das getan, was ich ganz häufig tue, gute Vorsätze zu haben, um sie dann zu ignorieren. Aber davon handelt zumindest in Teilen auch mein Buch, mein neues, was ich hier gerne vorstelle. Sehnen lügen nicht. Ich bedanke mich ausdrücklich bei Michael Holm. Die Älteren aus dem Westen kennen das. Der hat gemacht Tränen lügen nicht. Na, 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 ne? Und dann Otto Walkes. Der hat daraus gemacht Dänen lügen nicht. Und ich habe dann jetzt den dritten draufgesetzt. Sehnen lügen nicht. Mal gucken, was wir als nächstes... keine Ahnung. Uns wird schon was einfallen. Also, schön, dass ihr alle da seid. Wir fangen an. Wer war gestern Abend schon da? Kann ich den gleichen Kram normal erzählen. Gestern Abend war ich in einem...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.